Orden on Air. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Herzlich willkommen bei der ersten Podcast-Folge der Ordensgemeinschaften Österreich. Mein Name ist Renate Magerl und ich bin heute im Gespräch mit Schwester Christine Roth. Sie ist seit Mai 2020 Generalsekretärin der Österreichischen Ordenskonferenz und sie ist Ideengeberin für das Motto der Ordensgemeinschaften Österreich. Wir werden heute mit Schwester Christine genau über dieses neue Motto sprechen und anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März auch über die Rolle von Frauen in der Kirche. Schwester Christine, schön, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast.
Ja, danke.
Das Motto der Ordensgemeinschaften Österreich für die kommenden Jahre lautet: Präsent, relevant, wirksam für ein gutes Leben aller. Was bedeuten diese drei Begriffe für dich persönlich?
Für mich persönlich bedeuten sie nicht viel anderes als für die Ordenskonferenz im Ganzen. Persönlich, wenn wir sagen, ich will präsent sein, dann will ich da sein, bewusst sein, klar sein, meine Lebenszeit, also das Kostbarste, was ich habe, ganz bewusst wahrnehmen und gestalten. Das ist so, glaube ich, ein Urwunsch von uns Menschen. Relevant heißt eigentlich deuten, bedeutsam sein. Ja, das ist uns Menschen eigen. Wir wollen für etwas oder jemand bedeutsam sein und eine Bedeutung, eine Wichtigkeit im allerbesten Sinn haben. Wir wollen wichtig, wertvoll, kostbar, eben bedeutsam sein. Und dann wirksam. Ja, wir leben in Wirklichkeiten, die ganz oft so sind, erfreulich oder nicht erfreulich. Ganz oft merken wir, naja, die Wirklichkeit könnte anders sein. Und ob jetzt schön oder schwierig, wir Menschen sind so, dass wir, ich meine, ohne das jetzt so gleich so großartig zu verallgemeinern, wir wollen etwas bewirken und wir wollen ein Stück Wirklichkeit gestalten und dazu ist sie uns auch ja aufgegeben und mitgegeben. Das ist ja keine persönliche Wichtigtuerei, sondern dafür sind uns ja Intelligenz, Talente, Fähigkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten mitgegeben, schon beinahe in unsere DNA eingeschrieben. Präsent, relevant, wirksam, mal so aus der persönlichen Sicht.
Sehr schön gesagt, weil ich vorher auch erwähnt habe, dass du Ideengeberin bist. Wie ist es denn zu dieser Idee gekommen, zu dieser Worttrilogie? Wie bist du auf diese drei Begriffe gestoßen?
Da gibt es ja mehrere Linien. Das eine ist, ich lese gerne kirchliche Dokumente. Glaubt man vielleicht nicht, aber ich sage immer, sie sind viel besser als ihr Ruf und sie sind natürlich komprimierte, so und so oft durchgekaute kirchliche Sprache. Aber das macht ja nichts, es muss ja nicht alles Alltagssprache sein. Und da gibt es ein ganz bekanntes, entscheidendes Ordensdokument aus dem Jahr 1996, also jetzt doch schon einige Jahre alt, aber kein Vergleich mit den Jahrhunderten, in denen wir uns in der Kirche und im Orden bewegen. Und da ist die Rede davon, dass Gott durch uns in dieser Welt, also mittendrin, wirksamer, gegenwärtiger, präsenter, vielleicht auch bedeutsamer sein will. Ich finde das irgendwie ungeheuerlich und eigentlich beglückend, dass Gott uns als seine Instrumente verwendet. Und es geht uns Ordens- und Kirchenmenschen, es geht uns um diesen Gott, aber nicht so in meiner Gottseligkeit, sondern etwas von diesem Gott spüren, Möglichkeiten, ihn zu erkennen, zu spüren, zu erfahren, in diesem ganz konkreten Leben verwirklichen. Und da kannte ich eben diesen Satz, wirksamer und gegenwärtiger. Ja, und dann, das ist schon gesagt worden, ich bin 2020 hier in die Ordenskonferenz gekommen und das ist jetzt die konkrete Anwendung. Kurz davor, wenige Monate davor, war diese Zusammenlegung von Männerkonferenz, Frauenkonferenz auf österreichische Ordenskonferenz. Und es gab auch ein neues Statut, feierlich sogar von Rom abgesegnet und so weiter. Und dann ist halt das gewesen, wie halt, dann war halt das, wie ein Statut ist. Alles richtig, aber knochentrocken. Da war dann die Rede drinnen von Dienstleistung und Unterstützung und Vernetzung. Alles wunderbar. Aber ich frage dann manches Mal, bin auch ein sehr sprachlicher Mensch, welche Art von Sprache schmeckt und kommt an und berührt Menschen und interessiert Menschen und motiviert sie vielleicht auch, sich in einer guten Richtung in Bewegung zu setzen. Und dann haben wir eben daran gearbeitet, was könnte das ganz konkret bedeuten? Was ist unsere Aufgabe als Orden, als Ordenskonferenz? Wo brauchen uns die Orden und wo möchten wir auch kirchlich, gesellschaftlich in Erscheinung treten? Und da waren Sätze wie die Orden in ihren Umbrüchen und Übergängen begleiten, die Orden vernetzen und bestärken, den Orden Impulse mitgeben. Und der letzte dieser schönen großen Sätze hieß dann eben, wir wollen dazu beitragen, dass die Orden und die Ordenseinrichtungen in der Kirche und in der Gesellschaft präsent, relevant und wirksam bleiben. Das war so dieser letzte Satz, wo diese Begriffe eingebaut waren. Ja, wir haben dann das Papier feierlich zu Ende gearbeitet und dem Vorstand vorgelegt und der hat es dann auf höchster Ebene beschlossen. Dann war das Thema in allen Bereichsleitungssitzungen und bei allen Diözesankonferenzen. Und das, was am meisten angekommen und hängen geblieben ist, waren diese drei Begriffe. Präsent, relevant, wirksam. Und dann war es irgendwie klar, als sich dann die Frage nach dem nächsten größeren Motto für die nächsten Jahre gestellt hat, dann hat Erzabt Corbinian gesagt, ich erinnere mich noch, ist doch keine Frage, das liegt auf der Hand. Präsent, relevant, wirksam. Ja, und das war's.
Sehr schön. Und das Wort präsent, also das erste Wort im neuen Motto, war ja auch schon Thema bei der Herbsttagung, nämlich gepaart mit dem Wort leidenschaftlich präsent. Und ist es genau diese Leidenschaft, die auch Ordensfrauen und Ordensmänner ausmacht? Die Leidenschaft für eine Sache, wo dran zu bleiben, einzutreten, sich stark zu machen?
Die große Gelegenheit, Impulse zu setzen, alljährlich, ist ja immer der große österreichische Ordenstag, also die ganze Herbsttagung. Gibt keine größere Möglichkeit, wirklich Akzente, inhaltliche Akzente zu setzen. Und da gibt es eine Arbeitsgruppe, die dann diese Tage inhaltlich aufsetzt und koordiniert. Und dann hatten wir also fürs erste Jahr jetzt mal das Präsenzthema. Aber das ist ja noch kein Titel, der muss ja irgendwie knackig sein. Und mir ist dann eingefallen, ich habe mich erinnert, eben ich lese gerne kirchliche Dokumente, ich habe mich erinnert an das Papier von Papst Franziskus schon von 2014, also als er noch relativ neu im Amt war, hat er doch ein Jahr der Orden ausgerufen und hat dazu auch so ein Grundsatzstatement, so ein Grundsatzpapier gegeben. Und da sagt er, wozu ist denn dieses Jahr der Orden da? Drei Ziele. Erstes Ziel, dankbar auf die Vergangenheit schauen. Und dann sagt er, das können wir gut, aber es geht ja nicht um Nostalgie und Archäologie, denn es geht zweitens darum, die Gegenwart mit Leidenschaft zu leben. Und auch das hat eine Richtung, nämlich die Zukunft voll Hoffnung ergreifen. Und dann war das irgendwie mit der Leidenschaft da. Und wir sind irgendwie in der Ordenskonferenz, es ist auch eine Ansammlung von leidenschaftlichen Menschen. Darum sind wir angesprungen auf diesen Begriff Leidenschaft. Und dann war auch das klar. Also ich staune manches Mal, wie sich in unserem Zusammenarbeiten Dinge so herauskristallisieren, herausdestillieren. Und dann ist es für uns und auch für viele andere gut so. Das war zunächst, wie sind wir auf dieses Ordenstags-Thema gekommen. Und dass es da nicht nur um schöne Dinge geht, das war uns ja auch klar. Drum beim Ordenstag ging es ja dann zum Beispiel um das Thema von Michael Rosenberger mit Leidenschaft in den Krisen leben. Und Leidenschaft ist nicht nur was für schöne Tage und für die Schokoladenseite, sondern sie erweist sich eigentlich in den mühsamen oder in den ungewissen Zeiten. Ja, und weil die Frage war, Ordensleute mit Leidenschaft, ja, also wir leben ja in der Gegenwart bekanntlich, aber da lohnt sich auch ein Blick zurück auf die Gründungspersonen, die im Grunde alle miteinander, die waren leidenschaftliche Menschen, sonst hätten sie nicht so etwas auf die Beine gebracht. Die waren manches Mal auch verrückt und schwierige Zeitgenossen. Oder auch vielleicht exzentrisch oder ist klar, das waren Menschen, die vorausgeschaut haben und etwas gesehen haben, was möglich sein könnte. Nicht nur was ist oder was schon war oder was darf denn sein oder nicht sein, sondern die waren grenzüberschreitende Menschen. Die haben größer geschaut und was könnte tatsächlich möglich sein. Und von daher, da kann man bei den großen Gestalten der Kirchengeschichte schauen, ein Franziskus, der wirklich als verrückt angesehen wurde, oder ein Ignatius, der lange Jahre gekämpft hat um die Anerkennung seines Glaubens, oder eine Mary Ward, die dann jahrhundertelang eigentlich sie und ihr Orden verboten war, oder ein Vinzenz von Paul, der diese ewig strenge Klausur abschaffen wollte, weil er gesagt hat, unsere Klausur ist die Straße und unser Kreuzgang. Also es waren immer leidenschaftliche Menschen, die was anderes, Größeres, Freieres gedacht haben. Ja, jetzt muss man nicht nur in der Vergangenheit stehen bleiben, aber es lohnt sich, so ein Blick, weil wir ja oft glauben, nur heute ist es schwierig. Und von daher lohnt sich der Blick in die Vergangenheit, nicht um, wie Franziskus sagt, Nostalgie zu betreiben, sondern sich auch stärken zu lassen. Was war schon in anderen schwierigen Zeiten möglich?
Und diese Leidenschaft, die eben auch die Ordensgründer und Gründerinnen gehabt haben, ist auch noch heute spürbar bei den Ordensfrauen und Männern?
Also ich meine ja, sie ist nach wie vor spürbar. Und da gibt's viele Indizien dafür. Also eines zum Beispiel ist, dass sich immer noch Menschen interessieren, in Ordensgemeinschaften eintreten zu wollen. Und das sind weitgehend keine weltfremden Geschöpfe, sondern das sind Menschen, die merken, ich möchte mit anderen meinen Glauben leben, ich möchte das riskieren, mich einer Gemeinschaft von Menschen auszusetzen, die ich mir nicht selber gesucht habe, aber von denen ich glaube, dass sie Ähnliches wollen wie ich. Das sind Menschen, die es riskieren, etwas zu gestalten. Da komme ich dann drauf, was sichtbarer oder greifbarer oder vielleicht weniger greifbar ist. Es sind Menschen, die was wollen. Das könnte so ein Indiz sein, dass das heute nach wie vor, dass es diese leidenschaftlichen Menschen gibt. Eine andere Erscheinungsform ist, das sind nach wie vor die großen Einrichtungen, die Flaggschiffe, ja. Und das sind nach wie vor die Schulen oder die Bildungseinrichtungen und die Krankenhäuser. Da sind jetzt nicht mehr im aktiven Dienst so viele Ordensleute, aber da haben Orden ihr bestes Know-how hineingesteckt. Wie kann man so etwas gestalten, sodass es auch zukunftsfähig ist? Da haben Orden auch ihr bestes Geld hineingesteckt, damit gute professionelle Schule und professionelle Medizin möglich ist. Und da verwenden sie auch ihre ganze Intelligenz dafür, um Organisationsformen zu finden, eine GmbH oder Vereine oder damit es gut aufgestellt ist. Und sie verwenden auch ihre ganze Kompetenz und Menschenkenntnis dafür, Weggefährten und Weggefährtinnen zu finden, die das in mit ihnen und in ihrem Sinn weitertragen. Das sind unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Orden, wo manche dem unmittelbaren Orden näher stehen, manche weniger näher. Zum Beispiel die Barmherzigen Brüder haben 8.500 Mitarbeiter in Österreich. Das muss man sich einmal vorstellen im kleinen Österreich. Und da wird es natürlich welche geben, die mehr begriffen haben von dem, was der Orden will, und welche, die weniger begriffen haben und welche, die leidenschaftlicher dran sind und welche weniger. Ich habe eine Erinnerung an so einen Geschäftsführer eines solchen Krankenhauses. Da habe ich mal mit der Ordensleitung und mit den leitenden Mitarbeitern gearbeitet. Und dann ging es darum, also was erwarten die einen von den anderen und was brauchen die einen von den anderen und so weiter. Und dann hat sich da so ein Geschäftsführer, so ein gestandenes Mannsbild, ist er aufgestanden und hat sich fast aufgeplustert. Ich habe mir gedacht, jetzt kommt was ganz Wichtiges, kam auch. Und dann hat er gesagt, also in dieser eiskalten, unbarmherzigen, neoliberalen und so weiter Welt. Er hat alle schlechten Attribute gebracht. Da bilden die Schwestern einen Wall der Menschlichkeit. Und da will ich dabei sein. Also ich war ganz schön beeindruckt und habe mir gedacht, ja, wenn Orden erstens solche Mitarbeiter haben und zweitens ein solches Sinnfeld zur Verfügung stellen können, dann sind beide wahrscheinlich glücklich, waren sie auch, ja, beide Seiten. Und dann ist es wirklich eine Win-Win-Situation. Und dann haben die einen sozusagen wunderbare Hoferben und die anderen haben ein Feld, ihr Engagement und ihr Können und ihre Leidenschaft einzubringen, das sie sonst oft nicht so haben. Das sind jetzt die großen Flaggschiffe und großen Einrichtungen. Aber dann gibt es natürlich auch die kleineren Brötchen, wo Ordensleute heute kleine Projekte anfangen oder in Einzelpositionen sind oder eine ist Religionslehrerin in der Schule und gleichzeitig Schulseelsorgerin und zwar Seelsorgerin im doppelten Sinn für die Schüler und für die Lehrer, Lehrerinnen oder eine andere ist in der Bildungsarbeit im Kardinal-König-Haus. Eine andere macht einen Podcast, weil sie sagt, das sind heute unsere Kanzeln und wir sind von unserer Ordensnatur her Verkündigerinnen, also tun wir es auf zeitgemäße Weise. Und da erlebe ich ganz viel so Findigkeit und Gespürigkeit und gut gemacht weitgehend.
Es ist wirklich großartig zu sehen, wie Ordensfrauen und Männer in dieser Welt präsent, relevant und wirksam sind. Wenn wir jetzt auf den 8. März, auf den Internationalen Frauentag hinblicken, nehmen wir mal besonders die Frauenorden in den Blick. Wo und in welchen Bereichen sind vor allem Ordensfrauen präsent, relevant und wirksam?
Da hole ich auch wieder aus, kurz auf die Vergangenheit. Nämlich der 8. März ist ja der große Tag der internationalen Frauenbewegung. Der betrifft ja nicht nur uns Kirchenfrauen und nicht nur in Österreich. Wie gesagt, international seit über 100 Jahren. Und ich habe das einmal erkundet, dass das ja eine lange Bewegung war. Der ist ja natürlich nicht von heute auf morgen entstanden. Aber zum Beispiel im Jahr 1912 gab es eine Demo von Frauen, wo 20.000 Frauen in Richtung Parlament gezogen sind. Im Zeitalter vor E-Mail und Facebook, wo man sich leicht verständigen konnte. Okay, dann kam die Erste Republik, die erste demokratische Regierung. Und in dieser Ersten Republik war eine Frau namens Hildegard Burian, mittlerweile selig gesprochen, eine jüdisch geborene Frau, gebildete Frau, und sie hat gemerkt, sie möchte sich für andere einsetzen. Hat sich dann gemeinsam mit 7 sozialdemokratischen Frauen, hat sie sich dann als einzige auf der bürgerlichen Seite beworben und wurde ins Parlament gewählt. Nach 1,5 Jahren ist diese erste Regierung bereits zusammengebrochen, da kann Hildegard Burian nichts dafür. Sie hat in diesen 1,5 Jahren viel gelernt dort und ist nicht mehr ins Parlament gegangen. Sie hat dann später angeblich gesagt, dass es ganz schwierig für sie war, als Frau. Sie hat, obwohl sie damals bereits Christin war, sie hat noch viel Antisemitismus gespürt. Und obwohl das Parlament und die ganze Republik neu waren, sie hatte das Gefühl, sie kann wenig bewirken. Aber sie war natürlich eine Frau, die Ärmel hoch, und obwohl sie so krank war, und sich einsetzen und was gestalten wollte für andere und mit einer hohen Sensibilität für soziale Umstände. Und diese soziale Situation war wahrlich schwierig in der Zwischenkriegszeit. Und so hat sie begonnen mit so einer Art Suppenküchen, um armen Leuten irgendwie etwas an Grundversorgung zu geben. Und aus den Mitarbeiterinnen in der Suppenküche ist dann eine Ordensgemeinschaft entstanden, nämlich die Caritas Socialis. Hildegard Burian ist eine verheiratete Frau geblieben, war nicht Mitglied der eigenen Ordensgemeinschaft, die sie selber gegründet hatte. Aber da wird was deutlich, nämlich an Pioniergeist, nicht nur in der 1-zu-1-Dimension, ich helfe meinem unmittelbaren Gegenüber, sondern mit einem starken sozialen und strukturellen Blick. Es braucht größere Zusammenhänge und Bedingungen und Vorbedingungen, um dann tatsächlich wirksam zu werden. Und jetzt bleibe ich bei der Caritas Socialis, die immer wieder so Pionierinnen hervorgebracht hat. Eine andere ganz große Pionierin war Hildegard Teuschl. Ich habe sie noch persönlich gekannt. Die Hildegard, eine energievolle Frau, die auch immer einen Sinn gehabt hat, was es jetzt braucht. Sie hat da so eine Schule für Sozialberufe geleitet und dann sind die Leute da bei ihr halt durchgegangen und haben später Sozialeinrichtungen geleitet. Und dann waren sie erstens schon älter, zweitens in anderer Funktion und dann haben die gesagt, du, wir bräuchten wieder was. Aber die Hildegard war der Typ, dann erfinden wir was. Und dann hat sie die LLs erfunden, die Leiterlehrgänge im Kardinal-König-Haus. Und dann ist daraus die Abteilung Sozialmanagement geworden und daraus für Ordensleute was. Und dann ist sie zunehmend auf die Spur gekommen. Da hat sich das schon abgezeichnet, so in den 80er Jahren, ungefähr späten 80er Jahren von England her, sowas wie Hospiz. Die Bevölkerung ist schon immer älter geworden. Und wie geht jetzt ein menschenwürdiges Sterben? Und sie konnte das auch gut, sie konnte sich sozusagen auf dem bildungspolitischen Parkett bewegen. Hat der Fürst Liechtenstein einen Preis ausgeschrieben mit so und so vielen 100.000 Schilling damals noch für ein Sozialprojekt. Hat eingereicht, es gab es ja noch nicht, also sie hat etwas eingereicht, nur mit Beschreibung, wie sie sich das halt vorgestellt hat. Und es muss so überzeugend und so vorstellbar gewesen sein, dass sie diesen Preis bekommen hat. Und dann hat sie in Österreich die Hospizbewegung gegründet. Und zuerst ganz klein und im mobilen Bereich mit Hausbesuchen und dann natürlich auch also institutionalisiert und örtlich in Form von Stationen auffindbar und mit Ausbildungslehrgängen und so weiter. Und die Hildegard hat immer gesagt, sie hat jetzt die neueste Zeit nicht mehr erlebt. Sie ist vor 10 Jahren gestorben, also diese ganze Debatte um assistierten Suizid. Aber sie hat immer gesagt, ich glaube, dass es deshalb in Österreich nicht so eine Debatte ist, weil es dieses Hospizangebot gibt. Und weil es daher irgendwie vorstellbar ist, man kann wirklich bis zum Schluss da sein und in Würde sterben. Man muss das nicht jetzt schnell beenden und fertig. Mittlerweile ist es doch gekommen, aber ich gebe der Hildegard recht, es war in Österreich wesentlich später als in anderen Ländern. Und alleine das ist schon ein Gewinn. Und heute gibt es das Hospiz der Caritas Socialis, also eines der besten Hospize, wunderbar angesehen. Ich kenne viele Menschen, die wollten dort sterben. Ja, und das ist ihnen auch gegeben worden.
Ja, da sind wir schon mitten im Frauenthema auch drinnen. Die Rolle der Frau in der Kirche ist ja wieder immer ein sehr heiß diskutiertes Thema. Wie geht es dir als Frau in der Kirche? Wie erlebst du das?
Naja, ich habe ja eine lange Kirchenvergangenheit als Frau. Und natürlich gibt es ja nicht die Frau, es gibt ja nur die Frauen, weil jede halt auch anders ist. Aber wenn ich es mal an meiner Biografie mache, ich bin 1985 in den pastoralen Dienst der Erzdiözese Wien eingestiegen, also Mitte der 80er Jahre. Und das war damals also der Inbegriff von Kirchenengagement für Frauen. Und habe da zunächst halt das klassische Programm gemacht, Jugendarbeit und Firmenvorbereitung und so weiter. Und habe dann, das war am Anfang schon schwierig, weil ich die erste Frau war, die jemals in der ganzen Gegend, im ganzen Dekanat und darüber hinaus in der Pastoral gearbeitet hat. Und da hat es zum Beispiel die kuriose Situation gegeben, vor mir war der Pfarrer natürlich und zwei Kapläne und dann wurde der eine Kaplan abgezogen und dann habe ich das, ich weiß nicht wie oft, zu hören bekommen, dass halt jetzt nur noch ein Kaplan da ist und halt jetzt ich. Und ob ich halt die, das ist auch ein unglücklicher Begriff in Österreich, Pastoralassistentin, ob ich jetzt die Assistentin vom Herrn Pfarrer bin. Und ich habe dann immer gesagt, na, das glaube ich jetzt nicht. Wenn, dann bin ich die Assistentin oder Begleiterin, wenn Menschen ihren Glaubensweg suchen. Aha. Manches Mal hat das Irritation ausgelöst, aber doch auch manches Mal hat das zu guten Gesprächen geführt. Und ich habe da schon, das ist für mich schon was Sportliches, ja, in so Gespräche zu kommen und in so Auseinandersetzungen im besten Sinn und da dann ins Gespräch einzusteigen. Und es waren gar nicht so wenige, die das dann irgendwie begriffen haben. Natürlich mit Sakramentenspendung war nicht viel los mit mir, aber ich hatte dann persönlich schon, war mein Eindruck, viel Wertschätzung. Und viel Gestaltungsmöglichkeit. Das war so eines. Und dann habe ich gemerkt, dass sich durch mich als Frau in der Pfarre, dass sich auch viele Frauen mobilisiert gefühlt haben. Da hat es die katholische Frauenbewegung gegeben und da war die eine Fraktion oder Partie, das waren halt so die braven Kuchenbäckerinnen. Ist ja auch nichts Schlechtes, ja? Wir waren ja auch froh bei jedem Fest. Und dann war die andere Fraktion, die dadurch irgendwie Aufwind bekommen hat. Und dann haben sie ein Frauengebet gestartet. Und als ich dann weggegangen bin von der Pfarre, das haben sie mir dann hinterher erzählt, dass im Pfarrgemeinderat große Debatte war, was kriegt die Christine für ein Abschiedsgeschenk? Und ich weiß nicht, was die gedachten Alternativen gewesen waren. Jedenfalls, die Frauen haben sich durchgesetzt, die gesagt haben, jeder Kaplan, wenn er nur 2 Jahre da war, kriegt sein großes Messgewand. Die Christine muss auch was Ordentliches mitkriegen. Und da haben sie mir eigens dann eine Festtracht schneidern lassen. Und das ist für mich so eine Geschichte. Eine Festtracht ist natürlich kein liturgisches Gewand. Aber sie wollten etwas ebenso Kostbares wie ein Messkleid. Also wie ich mich, das ist meine Botschaft, wie ich mich als Frau erlebt habe, das hat was, eine Resonanz ausgelöst bei anderen Frauen. Ich war dann 2 Jahre im Ausland, bin dann wieder gekommen, habe dann auch Zusatzausbildungen gemacht, unter anderem Organisationsentwicklung und damit habe ich halt auch Organisationen und Strukturen und Systeme viel besser durchschauen gelernt und Dynamiken. Und habe dann zunehmend gemerkt, ja, irgendwie es stimmt so auf Dauer nicht. Und hatte dann immer das Standbein in der Pfarre und dann aber auch zugleich in der Priesterausbildung und mit Pfarrgemeinderäten. Und also wo ich das Gefühl hatte, einerseits tatsächlich zu Hause zu sein wo und auf der anderen Seite, hier kann ich meine Kompetenz einbringen in Erwachsenenbildung und Organisationsentwicklung. Und habe dann zunehmend gemerkt, irgendwie das Grundsystem stimmt nicht. Wenn ich einen Pfarrer habe, mit dem es gut geht, dann sage ich danke, wunderbar. Und wenn ich einen Pfarrer habe, mit dem es nicht gut geht, muss ich auch sagen, danke, wunderbar oder auch nicht. Und wir haben uns im Großen und Ganzen gut verstanden, aber von der Grundstruktur her, damit hält man kreative Menschen nicht. Und bei mir kam dann eben die Entscheidung, in eine Ordensgemeinschaft zu gehen und war ja dann einige Zeit weg. Das hat ja auch seine eigenen Einführungszeiten, gar nicht kurz, insgesamt 3 Jahre. Und habe dann gemerkt, also wenn ich jetzt wieder in einen Beruf einsteige, ich möchte mich nicht mehr diesem Hierarchiegerangel aussetzen. Und dann hat sich eben die Möglichkeit ergeben, als Bereichsleiterin im Kardinal-König-Haus zu arbeiten für Ordensentwicklung. Und dort, natürlich gab es dort auch eine Hierarchie, da gab es einen Direktor und darüber den Provinzial, weil das ja ein Haus des Jesuitenordens ist. Aber dann waren wir Bereichsleiter und jeder Bereichsleiter hatte sozusagen, oder Leiterin, das eigene Kompetenzzentrum und als solche waren wir die kompetenten, gleichwertigen, gleichrangigen Personen. Kann man sagen, das ist ein Glücksfall für Frauen in der Kirche? Aber ich erzähle es halt bewusst an meiner eigenen Biografie, weil da vielleicht ein Stück Entwicklung deutlich wird.
Und du bist ja auch die erste Generalsekretärin in der Rolle, die die Österreichische Ordenskonferenz in dieser Gesamtheit der Frauen- und Männerorden leitet. Das ist ja auch ein erstmaliges.
Genau, das ist auch erstmalig. Also es gab ja natürlich, es gab bei den Männern den Generalsekretär und bei den Frauen die Generalsekretärin. Aber jetzt so in dieser gemeinsamen Konferenz und natürlich de facto sind wir 2 Generalsekretäre. Peter Bohinig als Geschäftsführer, der ganz vieles an Organisation, Finanzen, Personal macht. Das ist nicht meine große Fähigkeit und das wäre auch nicht machbar. Und auch da habe ich wieder das Privileg, mich so einbringen zu können, wie ich glaube, dass ich es kann. Und nicht nur, weil ich das kann, sondern wo es auch gebraucht wird. Ja? Und wo meine ganze eigene Kirchengeschichte und meine Bildungsvergangenheit, wo ich das einbringen kann. Jetzt kann man sagen, ist das eine Aneinanderreihung von Glücksfällen oder was ist das jetzt? Das Neueste für mich, ich war lange Zeit eher weg von dem Frauenthema und habe immer auch gesagt, wenn ich angefragt wurde, ich habe mir den Kopf so oft blutig geschlagen an den klassischen Frauenthemen, ich möchte mich da nicht mehr so gern hineinbegeben. Jetzt verfolge ich doch mit größter Aufmerksamkeit, was tut sich in Deutschland. Eine Mitschwester von uns und einige mir gut bekannte andere Ordensfrauen sind im synodalen Weg und das finde ich sehr spannend, was sich tut im Bereich Frauen, Macht, Hierarchie. Schau da mit größtem Interesse hin. Und ich bin auch irgendwie dazugekommen zu einer Gruppe von österreichischen Kirchenfrauen in verantwortlichen Positionen. Unsere Schwester Beatrix Meierhofer, die frühere Präsidentin, ist da dabei. Dann die Pastoralamtsleiterinnen, das sind ja doch hohe Positionen in Diözesen. Regina Pollack als Theologin, Angelika Ritter-Greppel, Vorsitzende der österreichischen Frauenbewegung, wo wir als Frauen in Führungspositionen schauen, was können wir in die Kirche überhaupt einbringen in Österreich? Und was können wir jetzt im Hinblick auf die Synode und den österreichischen synodalen Weg einbringen? Dann gab es da auch Gespräche mit Bischöfen und Frauen. Und da war eine von uns, war da kürzlich dabei und sie hat dann erzählt, eine Ordensfrau aus dem österreichischen Vorstand auch, und sie hat dann erzählt, dass ein Bischof am Ende des Gesprächs gesagt hat, super spannend. Und es macht einen Unterschied, ob man über Frauen redet oder ob man mit Frauen redet. Und das ist natürlich eine wunderbare Erkenntnis und alle haben gesagt, bleiben wir dran. Und die Bischöfe selber sehen natürlich auch, oder die halt Gesprächspartner waren, die sehen auch manchen Reformbedarf und die verstehen die Anliegen der Frauen sehr gut. Aber sie sagen, wir schöpfen aus, was möglich ist, und bleiben wir im Gespräch. Und das ist, glaube ich, entscheidend.
Also wenn wir in die Zukunft blicken und stellen wir uns zum Beispiel das Jahr 2035 vor, was sind denn deine Wünsche oder was ist denn deine Vision von der Rolle der Frau in der Kirche?
Naja, bis 2035, das ist ja schon in 13 Jahren, da wird noch nicht so vieles so anders sein. Also die bedauerliche Seite, es werden noch mehr Frauen aus der Kirche ausgewandert sein, wie überhaupt. Der stille und mittlerweile doch eher, Gott sei Dank, endlich ziemlich auffallende Auszug im Gange ist, nicht nur von Frauen. Und der Bedeutungsverlust, das finde ich hochgradig bedauerlich, weil das halt Kirche doch ein Ort ist, wo ich meinen Glauben leben kann und inspiriert werde, diesen Weg als glaubender Mensch zu gehen. Und da werden vor allem Frauen noch mehr wegbleiben. Das ist die sehr, sehr bedauerliche Seite. Und da habe ich auch jetzt keine Trostbotschaft, ja. Was natürlich schon sein wird, also alleine wenn ich anschaue, 13 Jahre voraus, 13 Jahre zurück, das ist mittlerweile schon ein Quantensprung Frauen in Führungspositionen. Es gab schon vor 15 Jahren eine einzige Pastoralamtsleiterin und in Tirol, und mittlerweile auch die Leiterin des Interdiözesanen Amts für Erziehung und die Schulamtsleiterinnen, wenn man es jetzt einmal rein innerkirchlich die Ämter sieht. In Deutschland ist mittlerweile auch eine geschäftsführende Generalvikarin, ich stelle mir das ähnlich vor wie bei uns in der Ordenskonferenz, nur ist der Mann-Frau umgekehrt. Da ist dann so, der die Politik macht, das ist dann doch ein Priester. Braucht es vielleicht in dem Milieu dann auch, wie es bei uns auch klar war, die Generalsekretärin, der Generalsekretär soll doch eine Ordensperson sein in der Ordenskonferenz. Also da werden wir nach und nach ausschöpfen und Schritte vorangehen und, wie ich schon gesagt habe, im Gespräch bleiben. Und es wird etwas verändern. Und vielleicht ist das tatsächlich so in diesem synodalen Sinn. Auf dem Weg bleiben und miteinander und hinhören und auch streiten oder auch ringen, aber das gemeinsame Anliegen nicht aus dem Blick verlieren, nämlich als glaubende Menschen einander bestärken und, also in der Theologie heißt es, für die Menschen und um des Heiles willen da sein. Das ist ja unser Auftrag, über uns hinaus irgendwie fromm gesagt zum Segen zu werden. Und da wird sich vieles bewegen. Da sind wir jetzt gut gerade so warm gelaufen. Und das ist meine Hoffnung. Wenn die Anspielung ist auf Priesterin oder auf Weiheämter, wenn überhaupt, das wird noch länger dauern, ist meine Einschätzung. Wir werden als Frauen, wir werden vorkommen und wir werden gestalten. Und das wird nicht mehr abzustellen sein. Und da werden auch viele dankbar sein dafür.
Und das ist gut so. Schöne Schlussworte. Schwester Christine, danke für das spannende und interessante Gespräch, auch für die sehr persönlichen Einblicke. Danke.